Gerhard, unser erster Tag ist noch nicht ganz zu Ende. Ich möchte ein bisschen was über etwas breiter und dann doch etwas genauer über das, was wir hier tun, sprechen. Aber so als Aufhänger ist mir etwas eingefallen. Ich habe vor ein paar Tagen in meiner Bibliothek, die sehr umfangreich ist, und ich oft schon vergessen habe, was ich für Bücher habe, dann ziehe ich irgendwas raus und denke, oh, gar nicht gewusst, dass ich dieses Buch habe. Und so in Stunden der Muße schmöcke ich ganz gerne in Büchern, von denen ich vergessen habe, dass ich sie habe. Und da habe ich ein Buch herausgeholt von Kardinal Franz König. Ich weiß nicht, wann er Kardinal war, in den 80er Jahren oder 90er Jahren oder so. Und kurze Zitate von ihm, so relativ leicht lesbar, so eine halbe Seite. Und eins ist mir irgendwo hängen geblieben bei all dem, wo er sagt, also es wird auch in der christlichen Kirche sehr viel geschrieben, sehr viel gesprochen, und in dieser Menge vergisst man oft auf das, wenn ich mich recht erinnere, also nennt so die drei Grundpfeiler christlicher Praxis. Und man nennt hier drei Dinge, nämlich das Fasten, das Beten und das Almosengeben. Das hat mich irgendwo berührt in seiner Einfachheit und doch einer Komplexität. Und es hat mich an etwas erinnert, was wir im Buddha-Dharma ebenso finden, nämlich auch eine Komplexität und gleichzeitig Einfachheit. Das Fasten zum Beispiel ist etwas, was mich anspricht. Ich finde, es ist eine wirklich wertvolle Fähigkeit, die wir auch entfalten können. Es hat sehr viel zu tun mit Verlangen zu arbeiten. Wir finden das Fasten auch in anderen Traditionen als in der christlichen Tradition. Und es geht nicht darum, woher es kommt, Fasten. Wir fasten hier in diesem Retreat. Wir haben zwar dreimal am Tag ein Essen, aber wir schweigen, was auch eine Art des Fastens ist. Da mag vielleicht der Impuls sein zu reden, da mag der Impuls sein zu lesen, und wir lassen es oder reduzieren es. Das heißt, wir kommen immer wieder in Kontakt mit einem Verlangen, etwas zu tun, was wir gewohnt sind. Und es braucht Achtsamkeit, das auch zu bemerken. Und Achtsamkeit hat aber auch diese Qualität, diese wertvolle Qualität, dass man nicht blind etwas folgen muss. Aber manchmal merken wir gar nicht, dass wir blind einem Impuls folgen. Und da ist ein äußerer Rahmen hilfreich, zu sagen, jetzt will ich eine Zeit lang fasten. Was, wie immer wir das ausleben. Sei es eine Zeit lang kein Fleisch zu essen, oder sei es eine Zeit lang nur bis zum Mittag zu essen und nicht am Abend oder was auch immer. Aber es ist nicht nur Essen oder nicht lesen. Was wir hier tun, und ich hoffe, wir tun es, wenn nicht, dann gebt dem noch mehr Bedeutung, ist eine relativ neuartige Art des Fastens, nämlich das digitale Fasten. Und man bemerkt, erst dann, wenn es heißt, lass das Ding abgedreht, wie der Drang oft groß ist. Für manche, für andere vielleicht nicht. Und kommen vielleicht auch in Kontakt mit einer unbemerkten Sucht unserer Gesellschaft, nämlich die Sucht nach Information. Jederzeit Information abrufen zu können. Und sei es auch nur zu wissen, wie es meinen Lieben geht. Oder sei es nur zu wissen, wer neuer Bundeskanzler ist oder was auch immer. Also nur drücken, sofort haben wir es. Und das, auf der einen Seite ist das etwas, was wir wertschätzen können, diesen Zugang zu Informationen zu haben. Aber auf der anderen Seite, die andere Seite der Medaille ist, dass auch hier oft unbemerkt sich eine Sucht entwickeln kann. Also warum nicht auch hier bewusst mal fasten, um vielleicht auch einen Zugang zu finden, der ein gewisses Maß hat, das uns gut tut. Oder auch zu bemerken, wie wir mit Impulsen umgehen können. Wir müssen nicht jedem Impuls folgen. Achtsamkeit zeigt es uns, aber ein gewisser Rahmen, der vorgibt, ja, das lassen wir, das Lesen und das SMS schreiben oder ins Internet gehen. Als eine Praxis des Fastens. Und als etwas, was uns letztlich mehr Freiheit gibt, weil wir bewusst uns mal einschränken und bewusst aber auch doch wach sind und auch die Impulse und vielleicht auch den Wunsch oder den Drang oder was auch immer wahrnehmen. Aber jetzt erstmal nicht folgen. Und vielleicht später auf eine bewusstere Weise damit umzugehen. In manchen Meditationszentren wird eine Praxis, die es in Theravada-Buddhismus gibt, nämlich, dass man nach Mittag, nachdem die Sonne im Höchsten steht, keine feste Nahrung zu sich nimmt. Das ist eine Regel, die die Mönche und Nonnen haben, aber auch die Praktizierenden, die statt 5, 8 Übungsregeln auf sich nehmen. Und auch da ist man dann damit konfrontiert, dass man halt am Nachmittag nichts isst. Und auch das ist etwas, wo man sehr viel davon liest in letzter Zeit. Das ist nämlich das sogenannte Intervallfasten. Das heißt, das ist gesund, 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden was essen. Okay. Ein paar Meditationszentren, wo ich unterrichte, in Italien, in der Slowakei, da ist das so, dass es dann am Nachmittag nichts gibt. Beziehungsweise es gibt ja Kleinigkeit und man kann aber wählen, ob man 5 oder 8 Übungsregeln nimmt, und wer die 8 nimmt, der geht einfach nicht in das Speisezimmer am Nachmittag. Das ist durchaus wert, auch mal auszuprobieren, als eine Art des Fastens. Und zwar ist auch nur für einen Nachmittag. Vielleicht will das jemand auch mal hier probieren. Könnt ihr, müsst nicht. Kann man sagen, ja okay, ich habe ja Zeit für mein Abendessen. Matthias wird es euch sicher nicht rückerstatten. Und dennoch, es kann auch eine interessante Erfahrung sein, wie das ist, mit nicht so vollem Magen dann am Abend. Das Fasten. Beten. Ich denke, das ist die kontemplative Seite. Hier bin ich nicht an der Stelle, mehr darüber zu sprechen. Almosen geben. Das erinnert mich an 3 Grundpfeiler in der buddhistischen Praxis. Die hört man nicht so oft. Aber wenn der Buddha gelehrt hat, hat er üblicherweise diese 3 Sachen gelehrt, eins nach dem anderen. In der Pali-Sprache Dana, Sila, Bhavana. Und ich möchte eins nach dem anderen erklären, kurz. Dana ist im Grunde das Gleiche wie Almosen geben. Und das ist nicht gemeint, ja, dann ein paar Groschen oder ein paar Cent jemandem geben. Es geht um eine Haltung. Und auch nicht von oben herab, sondern es geht um eine nicht ich-bezogene Haltung. Es geht um ein, auch dem Geben, an andere denken, vielleicht auch an Menschen denken, die wirklich was brauchen können. Oder an Menschen denken, die wir fördern wollen, etwas zu geben. Und es geht gegen die Egozentrik und es geht gegen diese Annahme, dass Glück nur durch Anhäufung entsteht und wächst. Ja. Es kann auch befriedigend sein und es kann auch Glück geben, etwas zu geben, anderen zu geben. Es kann sogar sehr befriedigend sein. Und nicht als, na, ich sollte oder ich muss. Und es geht nicht da um, was weiß ich, eine bestimmte Form des Gebens. Ich denke, in beiden, Almosen geben, Dana, geht es auch um Mitgefühl? Geht es um einen äußeren Akt auch des Loslassens? Zu merken, ah, nicht nur durch Haben entsteht Glück. Und wir sind verbunden mit anderen Wesen und Menschen. Als Mönch in Burma ist es sehr beeindruckend, wie zu sehen, wie die Menschen das fördern, wie die Menschen Essen spenden. Man geht jeden Morgen 1,5 Stunden, in jedem Kloster ist es unterschiedlich, zum Beispiel 1,5 Stunden einen bestimmten Weg mit der Almosenschale, barfuß, immer wieder die gleiche Route. Zu einer gewissen Zeit, die Leute wissen, da kommen jetzt die Mönche von demjenigen Kloster und stehen vor der Tür und haben Schalen in der Hand von dem, was sie in der Früh gekocht haben. Und hauptsächlich Reis, teilweise andere Dinge. Und eine ganze Reihe von Mönchen geht vorbei und du kriegst das in die Schale. Und das ist manchmal so schwer, dass man sich denkt, wie komme ich mit der Schale wieder zurück? Aber zum Glück steht dann jemand vom Kloster mit einem Wagen und da kann man das entleeren und dann geht es wieder weiter. Und das ist sozusagen das eines der Aufgaben der Mönche, das Essen zu sammeln für das ganze Kloster, wo dann alle, auch die, die nicht mitgehen, davon leben. Und das ist dort etwas Selbstverständliches, aber es ist nicht selbstverständlich. Und das, was mich daran irgendwie berührt und beeindruckt, ist, dass eine Gesellschaft Tradition hat, die Menschen, die sich der Spiritualität widmen, das so unterstützen. Weil das gibt der ganzen Sache einen Wert. Dass Religiosität oder Spiritualität, spirituelle Praxis, einen Wert hat in der Gesellschaft. Und deswegen denke ich, dass solche Gesellschaften, auch wenn sie vielleicht nach außen hin eher arm wirken, auch sehr reich sein können. Dana, das Geben, das Spenden. Menschen unterstützen, die bedürftig sind. Das erzeugt oder kommt auch aus Mitgefühl, einer schönen, nicht so ich-bezogenen inneren Haltung, die auch sehr wohl sehr erfüllend sein kann. Sehr verwandt im Metta, im Wohlwollen. Das heißt auch Metta in Gedanken, wir machen das in Gedanken mal, aber dann auch in Worten und in Handlungen. Wie immer sich das ausdrücken mag. Das ist eine Bewegung des Herzens mit der Zeit. Dana kann auch bedeuten, Zeit zu schenken jemandem. Oder es kann bedeuten, durch unser Verhalten Furchtlosigkeit zu schenken. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Dana, Großzügigkeit, das Geben. Der zweite Punkt, Sila. Sila bedeutet, das ist ein ethisches Handeln. Wir rezitieren 5 Sila, ein bisschen abgewandelt, für die Laien. Laien bedeutet in der sagen wir, buddhistischen Sprache vielleicht sonst auch die nicht ordiniert sind, die nicht als Mönche oder Nonnen oder Priester oder so leben. Das heißt nicht, dass man ahnungslos ist. Aber für die sogenannten Laien wird empfohlen 5 Sila. Die wir rezitieren, wobei das dritte, das enthaltsam oder zölibatär Leben, ist abgewandelt als niemanden durch Sexualität Schaden zuzufügen. Das ist eine Interpretation. Oder eine Sexualität zu leben, die auf einer die auch auf die auf Wohlwollen und Verbindung basiert, statt jemanden rein als ein körperliches Lustobjekt zu reduzieren. Also einfach Achtsamkeit in Sexualität. Und sonst so, wie wir es rezitieren. Nicht nehmen, was nicht gegeben ist, keine lebendigen Wesen absichtlich töten. Das heißt, Leben auf eine Weise wertschätzen. Die Wahrheit zu schätzen und nicht absichtlich Menschen, andere hinters Licht zu führen. Und das wird auch Mahadana, das große Geben, genannt. Weil wir dadurch etwas geben. Wir geben unserer Umgebung oder der Gesellschaft eine Art, die auch genannt wird, eine Furchtlosigkeit. Ja. Mag reflektieren, wie wäre es, wenn alle Menschen nach 5 Silas oder 10 Geboten oder wie auch immer leben würden. Aber es ist sowieso offensichtlich eine Illusion, dass es so sein wird. Aber das heißt auch nicht, dass wir nicht für uns selbst hier einen Beitrag leisten können. Und es ist auch nicht nur für andere, es ist auch für sich selbst. Sila bedeutet im Tschechischen, da gibt es das Wort auch, und da heißt es Kraft. Und das finde ich interessant, weil ich empfinde, dass so ein ethisch konkurrentes Leben zu führen, es gibt Kraft, es gibt auch Selbstbewusstsein. Das heißt aber auch nicht, dass wir, wenn wir merken, wir sind dann nicht perfekt, uns schlecht fühlen müssen und uns verurteilen müssen. Und da ist Metta wieder wichtig. Wir sind okay. Aber da gibt es Bereiche. Und Thich Nhat Hanh nennt es sehr gut, nicht 5 Übungsregeln oder sowas, sondern er nennt es 5 Bereiche von Achtsamkeit. Ah, vielleicht ist das etwas, wie wir, was eine Art von Haltung transportiert, achtsam in diesen Bereichen zu sein. Das ist eine andere Art von Achtsamkeit als diese genaue Art Achtsamkeit und Gedanken erkennen, so wie in der Meditation. Das ist eine breitere Form von Achtsamkeit, worauf ich jetzt nicht ins Detail eingehen möchte. Manchmal in buddhistischen Ländern zu Vollmond und zu Neumond und zum Viertelmond ist üblich, dass Leute 8 Silas nehmen. 8 Silas bedeutet dann, dass man am Nachmittag nichts isst und dass man nicht übermäßig lang schlaft oder schon genug, aber nicht übermäßig. Das ist auch eine Art des Fastens. Es ist sozusagen der buddhistische Fastentag. Dana, Sila. Bhavana, das ist das dritte. Das ist Geben, das ethische Handeln. Und Bhavana wird oft übersetzt als Meditation. Aber es bedeutet wörtlich übersetzt nicht Meditation. Es bedeutet Entfaltung. In Sri Lanka ist das Wort für Meditation immer Bhavana, das Pali-Wort. Entfalten. Ich mache jetzt Bhavana. Ich setze mich hin und entfalte. Was entfalte ich? Das Herz. Mir gefällt das als Definition von Meditation. Entfaltung des Herzens. Herz. Wieso Herz? Man könnte auch sagen Entfaltung des Geistes. Aber wir kommen hier zu einem Ausdruck Citta in der Pali-Sprache, der oft als Geist übersetzt wird, manchmal als Herz übersetzt wird, weil es nicht nur um den Intellekt geht, sondern um die Färbung des Geistes, Färbung des Herzens, Klima des Herzens, Klima des Geistes. Da ist auch ein affektiver Teil dabei. Citta wird definiert als das, was erkennt. Und das ist nicht ein Ding, sondern ein Vorgang, ein Prozess. Man könnte auch sagen, ein Bewusstseinsprozess. Und Bewusstsein ist immer gefärbt. Je nachdem, was noch so für Faktoren im Geist sind. Wir können das erleben, dass wir ein und das Ding, gleiche Dinge erleben, aber je nach Stimmung kommt es anders an. Oder manchmal ist man gereizt und man reagiert sehr gereizt. Manchmal ist man sehr friedlich und das kommt anders an. Insofern kann man sprechen von Entfaltung des Herzens oder des Geistes. Beides. Und das ist nicht nur durch Achtsamkeit. Das steht sehr oft im Vordergrund und es gibt ja alle möglichen Achtsamkeitstrainings. Und das ist gut. Aber es ist auch wichtig zu sehen, dass es noch anderes auch braucht. Über die lange Sicht reicht Achtsamkeitsmeditation meistens nicht. Das wird auch immer empfohlen, das war immer schon so. Auch in Sri Lanka zum Beispiel oder in Burma, da ist es nicht üblich, dass man nur Achtsamkeitsmeditation praktiziert. Eine Zeit lang. Aber dann gibt es vielleicht eine Zeit, wo man eine ganz andere Art von Meditation praktiziert. Zum Beispiel Metta. Vielleicht mehr als nur eine halbe Stunde zusätzlich, sondern vielleicht ein Jahr nur Metta. Oder es gibt Meditationen wie das Reflektieren von der Zusammensetzung des Körpers, um sich bewusst zu machen, der Körper besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Wie Knochen, Haut, Fleisch und so weiter. Schaut so nett aus, aber wenn man das reflektiert, dann verändert sich der Bezug zu diesem Körper und vielleicht sieht man ihn entweder nicht mehr so als nicht so attraktiv oder auch nicht mehr so als ein Besitz, sondern etwas, was durchaus recht verletzlich ist und aus den unterschiedlichsten Bestandteilen besteht. Oder Reflexion über die Qualitäten des Buddha oder was auch immer. Hier gibt es verschiedene Meditationsmöglichkeiten. Was sie alle tun, ist, dass sie so heilsame Ressourcen stärken. Das heißt, Achtsamkeit, und auf das komme ich jetzt, ist eine Qualität des Herzens oder des Geistes, die sehr hilfreich ist, sehr wichtig ist, aber die nicht isoliert ist, also nicht isoliert kommt. Und jetzt etwas für, ich weiß nicht, ob jemand unter euch ist, der schon etwas genauer in buddhistische Lehrrede oder buddhistische Lehrreden gelesen hat, vor allem in diese Satipatthana Sutta, die Lehrrede von den Grundlagen der Achtsamkeit. Und ich möchte euch bitten, nicht zu liegen. Und das hat nicht mit mir selber zu tun, sondern also einen gewissen Respekt gegenüber dem Dharma, das jetzt nicht meins ist, sondern sich hier das halt so durchgeht. Und vielleicht auch für das Aufnehmen, das wache Aufnehmen. Da heißt es, vielleicht hat das jemand schon mal gehört, ich lese es vor, bezüglich Atemachtsamkeit. Die Beschreibung ist, wie verweilt ein Übender oder eine Übende den Körper als Körper betrachtend. Da setzt sich eine übende Person nieder, nachdem er oder sie in den Wald oder zum Fuß eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist, nachdem er die Beine gekreuzt hat, den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich verankert hat. Und dann atmet er oder sie völlig achtsam ein und achtsam aus. Und an dem hat sie es immer gespießt bei mir. Was heißt es, die Achtsamkeit vor sich verankern? Im Englischen heißt es, to put mindfulness in front of him oder of her. Und da gibt es alle möglichen Versuche von Erklärungen, warum in front, vor sich. Dann heißt es ja, weil man hier an der Nase den Atem spürt. Also da vorne und so weiter. Also irgendwie hat mich das nicht sehr befriedigt. Aber jetzt unlängst in Burma hat mir jemand, ein burmesischer Kollege, das aus der burmesischen Satipatthana Sutta übersetzt. Und da heißt es nicht, und beides ist aus dem Pali übersetzt, aber oft ist Pali auch nicht so ganz eindeutig und es gibt Übersetzungsfehler. Und da heißt es in der burmesischen Version, jemand setzt sich in eine Hütte oder unter einen Baum und etabliert Achtsamkeit als leitenden Faktor. Aha, das ist nicht örtlich zu sehen, sondern als etwas, was jetzt im Vordergrund steht und als leitender Faktor, weil es auch etwas nach sich zieht, nämlich Achtsamkeit kommt nicht allein. Achtsamkeit bringt zum Beispiel mehr und mehr Achtsamkeit bringt Weisheit mit sich. Mehr und mehr Achtsamkeit bringt eine, sagen wir, innere Ausgeglichenheit mit sich. Mehr und mehr Achtsamkeit bringt auch mehr Vertrauen mit sich. Oder eine stärkere Fähigkeit, sich zu sammeln. Mehr und mehr Achtsamkeit bringt mehr Freude mit sich. Etc. Um nur so ein paar Möglichkeiten aufzuzählen. Und Achtsamkeit als der leitende Faktor. Das heißt, ich habe immer wieder erinnert, was ist das Wichtigste jetzt? Achtsamkeit. Weise Aufmerksamkeit. Nicht nachgrübeln und jetzt irgendetwas, was wir irgendwie gern lösen wollen, gedanklich lösen. Jetzt nicht. Jetzt ist Achtsamkeit der leitende Faktor. Und so auf diese Art macht das für mich mehr Sinn. Und ich kann mir vorstellen, dass das ursprünglich auch so gemeint war. Nun, Achtsamkeit, wenn man das versucht zu definieren, es gibt immer wieder Versuche, und das ist nicht so einfach, weil in den alten buddhistischen Texten, in den Lehrreden, wird der Begriff Sati verwendet, was wir jetzt als Achtsamkeit oder Mindfulness übersetzen. Aber nicht unbedingt ganz eindeutig, sondern in verschiedenen Kontext bedeutet es ein bisschen was leicht unterschiedlich. Und so hat man auch schon 500 Jahre nach dem Buddha begonnen, zu versuchen, etwas zu analysieren, einen Begriff zu analysieren. Was bedeutet das genau? Und man hat es auch vor 10 und 20 Jahren versucht, speziell wo MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, so groß geworden ist. Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Achtsamkeit, ja, was ist Achtsamkeit? Wir wissen es, wenn wir es erfahren, aber wenn man es irgendjemand erklärt, ist es nicht so leicht. wichtig ist zu sehen, Bewusstsein und Achtsamkeit ist nicht das Gleiche. Es wird oft irgendwie verwechselt. Weil wir sind auch bewusst, wenn wir irgendwas total automatisch tun, du gehst raus, da ist das Licht, dann weißt du nicht mehr, ob du es abgedreht hast. Du warst nicht tot, du hast nicht geschlafen, du warst nicht im Koma. Da war Bewusstsein, aber es war kein waches, achtsames Dasein. Wir können total versunken sein in Gedanken und uns denken, wow, was weiß ich, dem Typen werde ich was heimzahlen, was werde ich ihm heimzahlen? Oder keine Ahnung, oder irgendwelche Gedankenketten. Und man merkt es nicht. Und irgendwann bemerkst du es. Ah, hey, Gedanken. Vorher warst du aber auch nicht, warst auch nicht im Tiefschlaf oder tot. Es war sehr wohl Bewusstsein da, aber es war keine Achtsamkeit des Prozesses da. Wir waren in diesem Inhalt. Das heißt, da gibt es offensichtlich noch einen Unterschied. Und in der buddhistischen Psychologie wird Achtsamkeit genannt, das ist ein Geistesfaktor. Ein Geistesfaktor, der manchmal da ist, manchmal nicht da ist, manchmal stärker ist, manchmal schwächer ist. Während Bewusstsein ist immer, solange wir leben. So die Definitionen der letzten Jahre, die wir so von Achtsamkeitslehrern und Vipassana-Lehrern finden, bezüglich Achtsamkeit, lass mich zwei oder drei vorlesen. Joseph Goldstein, von mir sehr geschätzter Buchautor und Vipassana-Lehrer aus den USA, das sehr klar schreiben kann. Achtsamkeit ist die Eigenschaft des Geistes, die das, was präsent ist, ohne Urteil und ohne Einmischung bemerkt. Sie ist wie ein Spiegel, der deutlich das widerspiegelt, was vor ihm auftaucht. Es ist wie ein Spiegel, der deutlich widerspiegelt, was auftaucht. Es ist die Eigenschaft des Geistes, die das, was präsent ist, ohne Urteil und Einmischung bemerkt. Das ist eine Meinung. Manchmal wird es genannt das reine Gewahrsein. Das einfach sieht, was ist. Und das ist wert, es auf eine Weise auch zu üben. Das ist auch einer der Dinge, wo Achtsamkeitsmeditation oder Vipassana so einen Wert hat. Nämlich überhaupt damit zu lernen, etwas zu beobachten, ohne sofort was damit zu machen. Körperempfindungen tauchen auf. Ah, wir könnten besser sein. Wie kann ich das hinkriegen? Wie kann ich sie loswerden? Oder eine Stimmung oder eine Emotion taucht auf. Ah, die mag ich nicht, die ist unangenehm. Wie kann ich wegmeditieren? Vielleicht bin ich nicht achtsam genug. Gedanken tauchen auf immer wieder und eigentlich hätte man gern keine. Also wie kann ich diese Gedanken loswerden? Atmen, na, dann beobachte ich den Atem. Ja, dann ist der Atem nicht so rund und weich, wie wir es gern hätten. Aber wie kann ich das hinkriegen? Oder wie kann ich es hinkriegen, dass es so bleibt, wie er ist? Was auch immer. Also eine Agenda oft dabei. Während reine Achtsamkeit einfach sieht, was ist und Punkt. Und oft ist noch etwas weiteres, nämlich dass man etwas wahrnimmt, etwas spürt im Körper und dann, oder etwas hört und dann kommt die ganze Interpretation. Aha. Diese Empfindung in der Schulter ist deshalb, weil wir versuchen, das zu psychologisieren zum Beispiel. Nicht, dass das nicht einen Wert haben kann, aber reine Achtsamkeit ist einfach präsent sein mit dem, was ist, ohne dem, was Fritz Perls die Darüberitis nennt. Immer irgendwas darüber zu denken. Das heißt, es ist ein Innehalten und nicht tun. Wie jemand, der Meditation angeleitet hat, mal ein englischer Mönch immer wieder gesagt hat, du brauchst es nicht verstehen. Du brauchst nichts machen damit. Nicht mal verstehen. Verstehen kommt nicht unbedingt durch darüber nachdenken, verstehen kann, auch auf eine andere Weise kommen. Jedenfalls in dieser Praxis von Vipassana. Das ist es, ein Innehalten. Und auch kein Plus und kein Minus geben. Dann denkt man sich, oh Gott, mein Geist wollte nicht beurteilen. Der beurteilt aber so viel. Achtsamkeit ist auch das Beurteilen erkennen. Auch das musst du nicht wegmachen, oder was? Es ist das Erkennen davon. Aha, Minus und noch ein Minus. Für mich, für die Nachbarinnen, für was weiß ich. Die Idee sollte nicht sein, ich bin nicht achtsam, weil ich bewerte. Mit einbeziehen, das Bewerten. Dann kann man auch dessen gewahr sein. Und muss auch nicht jeden Plus und jeden Minus, das wir geben, auf den Leim gehen und meinen, das ist die absolute Wahrheit. Larry Rosenberg, auch ein amerikanischer Vipassana-Lehrer, der ein Buch über Atemachtsamkeit geschrieben hat, das ganz gut ist. Achtsamkeit ist die beobachtende Kraft des Geistes, eine Kraft, die je nach Reife der Übenden variiert. Er spricht von einer Kraft. Und hier kommt dieser Faktor rein von Achtsamkeit kann tatsächlich schwach und wackelig sein, es kann kräftig sein. Kräftige Achtsamkeit kann mit so manchem sein, ohne erschüttert zu werden. Das heißt, es gibt etwas in unserem Geist oder Herzen, das nicht erschüttert wird, selbst wenn eine starke Emotion da ist, selbst wenn starke Körperempfindungen da sind. Wir sind nicht überwältigt davon, sondern da ist etwas, das gewahr ist, das nicht davon beeinflusst ist. Wie der Himmel nicht beeinflusst ist von den Wolken, die da durchziehen. Oder vom Gewitter. Der Himmel ist immer noch ein Himmel, dieser Raum. So kann Achtsamkeit so ein Raum sein. Wenn sie Kraft hat. Wir sind dabei, sie zu etablieren oder wieder zu etablieren. Und es braucht eine gewisse Zeit. Und sie wird nicht gleich kontinuierlich sein. Jon Kabat-Zinn etwa von MBSR sagt, Achtsamkeit ist die Fähigkeit, die wir alle bereits besitzen, um zu wissen, was geschieht, während es geschieht. Zwei Dinge, die wir schon besitzen. In dem Sinn, besitzen können wir es nicht, aber es ist da, es ist angelegt. Es ist die Fähigkeit dazu da. Aber wir können diese Fähigkeit noch fördern und nähern, diese Ressource nähern. Im formalen Üben, aber auch im Alltag. Um zu wissen, was geschieht, während es geschieht. Das heißt, Achtsamkeit ist immer nur gleichzeitig möglich. Du kannst den Blitz nur sehen, während er da ist. Alles danach ist eine Erinnerung. Du kannst die Gedanken sehen, nur wenn sie da sind. Wenn du nachher denkst, was waren denn das jetzt für Gedanken, dann ist das nicht mehr Achtsamkeit, sondern es ist ein neuer Gedanke. Und, also Gleichzeitigkeit. Zur Zeit des so 500 nach Christus wurde ein Kommentarwerk geschrieben, Visuddhimagga. Na, schon vorher verschiedene Kommentarwerke zu den Lehrreden. Auch da hat man versucht, Achtsamkeit zu definieren. Ich merke, es ist nicht mehr sehr viel Zeit, aber lass mich vielleicht 5 Minuten überziehen und kurz auch das noch darzulegen. Man hat versucht, geistige Qualitäten durch ein vierfaches Schema zu definieren. Das ist auch ein Versuch, etwas zu beschreiben. Zum Beispiel Achtsamkeit zu beschreiben als Charakteristik, Funktion, Manifestation und unmittelbare Ursache. Das ist dieses Schema. Und das heißt, die Charakteristik von Achtsamkeit ist, dass das ist sicher ungenügend, aber es deutet auf gewisse Eigenschaften. Die Charakteristik von Achtsamkeit ist, dass sie nicht abdriftet. Und das meint, das Beispiel, das gegeben wird, wie ein Stein, der ins Wasser fällt und der auf den Grund sinkt und nicht wie ein Korken, der auf die Wasseroberfläche fällt und dann an der Oberfläche bleibt. Das heißt, Achtsamkeit kann tief gehen, es kann etwas durchdringen. Speziell bei Körperempfindungen. Wenn eine Aversion ist, dann bleibt es an der Oberfläche, da will ich gar nicht näher hinschauen. Aber manchmal brauchst du diesen Mut, wirklich mitten reingehen. Ah, wie fühlst du es an? Mitten rein. Jetzt. Oder es hat auch diesen Aspekt, dass es nicht insofern wegdriftet, indem wir etwas bemerken und dann darüber nachdenken und es nicht bemerken, dass wir jetzt im darüber nachdenken sind und nicht mehr an direkt beobachten. Zum Beispiel auch eine Emotion nicht mehr beobachten, sondern darüber nachdenken, woher kommt die oder was könnte drunter sein und so weiter. Oder dass wir den Atem nicht mehr spüren als eine Empfindung, sondern dass wir in Interpretationen gehen oder was auch immer. Funktion wird genannt die Nichtvergesslichkeit im Sinne einerseits das, was ich genannt habe, dieser Ausspruch, Achtsamkeit ist nicht schwer, aber es ist schwer, sich daran zu erinnern, sich immer wieder erinnern. Es ist auch ursprünglich die Wurzel des Wortes Sati im Pali wird auf diesen Aspekt des Erinnerns zurückgeführt. Das heißt aber auch, dass wir nur ein Objekt zur gleichen Zeit haben können. Versuch nicht unbedingt, sich den Fuß zu spüren und den Atem gleichzeitig. Oder die Atemempfindung und das Jucken gleichzeitig. Oder das Atmen und das Hören gleichzeitig. Sich auf beides gleichzeitig zu konzentrieren. Besser bei einem bleiben. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht auch eine Art von panoramischen Achtsamkeit gibt, wo Objekte wechseln, mal ist das mehr im Vordergrund, mal mehr das im Vordergrund, manchmal kommt es einem sogar vor, wie wenn es gleichzeitig ist, aber wir konzentrieren uns nicht auf zwei Sachen gleichzeitig, sondern es ist mehr, wir sehen ja das ganze Bild. Auf das komme ich später nochmal zurück, morgen oder übermorgen, auf diese Art von Sammlung und Achtsamkeit, die etwas weiter ist. Und dann heißt es, die Manifestation von Achtsamkeit ist, Angesicht zu Angesicht zu sein. Das heißt, wirklich die Charakteristika des Objektes wahrzunehmen. Dieser Körperempfindung oder wie der Atem gerade sich anfühlt. Ist er lang, ist er kurz, ist er eine feste Empfindung oder ist es eine vibrierende Empfindung oder kühl oder warm oder was auch immer. Das kommt mit der Zeit, wenn wir beobachten, immer klarer raus. Oder was ist Charakteristika von Angst oder von Wut oder von Trauer oder von Freude? Ja. Wieso wissen wir, dass es Angst? Wieso wissen wir, dass es Freude? Gibt es unterschiedliche Charakteristika, woran wir das erkennen? Angesicht zu Angesicht damit zu sein, mit Achtsamkeit, gibt uns die Möglichkeit, mehr und mehr auch von des Geistes, aber auch von emotionalen Zuständen zu erforschen, zu verstehen. Und als letztes, Manifestation von Achtsamkeit, heißt es, es ist ein Schutz. Das finde ich wichtig. Schutz. Eine kontinuierliche Achtsamkeit, wenn das möglich ist, oder immer wieder zurückkehren, wird verglichen mit Schwimmen im Ozean oder im Wasser. Wenn wir aufhören, Schwimmbewegungen zu machen, dann gehen wir unter. Wenn wir aufhören, präsent und achtsam zu sein oder auch vielleicht sogar zu benennen, was da gerade da ist, dann geht man auch unter oft. In allen möglichen Zweifeln oder Ängsten oder Wut oder was auch immer, was dann sozusagen so einen überwältigt.
Entschuldigung, Manifestation war das dritte oder das vierte?
Das war das vierte. Schutz. Und das dritte war die charakteristische Funktion. Manifestation war das dritte, entschuldige. Manifestation ist das dritte. Und es gibt zwei Manifestationen. Ja. Und zwar Angesicht zu Angesicht und Schutz. Genau. Weil es fehlt dann noch die unmittelbare Ursache. Das ist das vierte Gedanke. Und hier bezüglich der Manifestation, des Schutz, gibt es in den ganz alten Texten auch ein Bild, nämlich das von Achtsamkeit als dem Torwächter oder Torwächterin. Man sieht, wer beim Stadttor rein und raus gehen will. Und da heißt es, dieser Torwächter lässt nur die Erwünschten rein und nicht alle. Und deshalb kommt dann noch was anderes mit hinein zur Achtsamkeit, was bei diesem reinen Gewahrsein, das einfach ohne Urteil bemerkt, ohne sich einzumischen, in dem Fall noch was dazu in diesem Bild. Nämlich sehr wohl zu wissen, was ist geschickt und heilsam, was will ich fördern, was will ich nicht fördern. Was will ich da jetzt nicht groß werden lassen? Vielleicht komme ich dazu morgen Abend oder zu einer anderen Gelegenheit. Das heißt, da ist sehr wohl auch so eine unterscheidende Weisheit mit dabei. Und vielleicht ist das der Übergang von Achtsamkeit schon zur Weisheit, der hier beschrieben wird. Nun, unsere Torwächter sind neu in ihrem Job und nicht immer präsent. Manchmal machen sie auch ein Schläfchen. Das ist okay. Die unmittelbare Ursache von Achtsamkeit wird genannt zwei Dinge. Eine starke Wahrnehmung. Das ist wichtig. Eine starke, klare Wahrnehmung. Und Wahrnehmung ist etwas, was uns sehr leicht irreführen kann. Wir halten etwas für etwas, wenn man oberflächlich nur hinschaut. Wir sehen einen Menschen, der ist irgendwie so und so angezogen oder so, und dann tut man jemanden relativ schnell in eine Kategorie. Oder das klassische Beispiel von oberflächlicher Wahrnehmung ist, man geht in der Dämmerung und da liegt eine Schlange. Und dann schaut man näher hin und merkt man, es ist nur ein Ast oder ein Stock. Also gut, dass man zweimal hinschaut oder umgekehrt auch. Da ist es auch gut, zweimal hinzuschauen, weil vielleicht ist kein Ast oder Stock, sondern es ist eine Schlange. Also schaut zweimal hin. Oder dreimal. Eine starke Wahrnehmung. Oder wir sagen, ah, den Atem, den kenne ich schon. Ah, das kenne ich schon, das ist schon fad. Schau nochmal hin. Da gibt es noch mehr und mehr und mehr zu entdecken mit der Zeit. Erst ist es vielleicht wie eine Empfindung, dann merkt man, es hat viele kleine Empfindungen oder Bewegungen drin oder Vibrationen oder was auch immer. Und das stärkt Achtsamkeit. Nicht auf der Oberfläche bleiben, sondern genau zu schauen. Und die zweite Ursache für Achtsamkeit heißt es, und das finde ich auch interessant, das ist Achtsamkeit. Das heißt, es bedeutet so etwas wie, da kann ein Momentum entstehen. Da muss ich immer wieder erinnern, und so Momente von Achtsamkeit. Und wir denken uns vielleicht zum ersten, zweiten Tag, das ist mühsam. Es ist mühsam, wenn es ein Kampf ist. Und wir können es durchaus auch spielerisch mit einer gewissen Leichtigkeit tun, aber doch dran sein, dranbleiben, sich immer wieder erinnern. Hier und jetzt, egal was du gerade tust. Auch zwischendurch. Und deswegen ist dieses Zwischendurch so wichtig. Auch da dich erinnern. Und dann ist es halt nicht der Atem oder ist es nicht der Fuß beim Schritt, sondern das Sitzen mit dem heißen Tee oder Kaffee. Oder der Blick in die Natur oder was auch immer. Oder das Wahrnehmen, wie du die Stufen raufgehst oder runtergehst oder wie jemand ganz schön beschrieben hat, bemerkt zu haben, wie die Tendenz ist, Dinge ganz schnell zu machen und dann etwas langsamer zu werden, dass das auch gut tut. Oder wie jemand berichtet über eine Motivation, etwas zu tun, und man merkt es sonst nicht. Ja, und Achtsamkeit kann vieles sozusagen ans Tageslicht befördern. Und diese Momente von Achtsamkeit fördern weitere Momente von Achtsamkeit. Und was auch Achtsamkeit fördert, ist, und das ist auch ein Aspekt von Achtsamkeit, ist Ursache für Achtsamkeit, wenn Menschen, wenn man umgeben ist von Menschen, die zumindest scheinbar achtsam sind. Und andere gehen ja irgendwie bewusst und langsam und denken, ah, okay, könnte ich auch tun. Ob die wirklich achtsam gehen, weiß man nicht, aber zumindest erscheint es so. Also Achtsamkeit als Ursache von Achtsamkeit, aber auch diese klare Wahrnehmung, starke Wahrnehmung, die nicht an der Oberfläche bleibt. Zudem möchte ich auch ermutigen, dort dran zu bleiben. Und da werden die Dinge interessant. Da wird es auch so ein kleines Forschungsprojekt, so mehr und mehr von diesem Körper, Geist, Herz zu erforschen, ohne viel nachdenken zu müssen oder auf eine wissenschaftliche Ebene zu gehen, sondern durch das immer wieder beobachten, immer wieder daherkommen, was passiert gerade jetzt, was geschieht gerade jetzt. Lassen wir das genug sein für jetzt und möchte gern beenden mit einer halben Minute noch in Stille zu sitzen. Gong.
Ja.
Bitte um 5 vor 8, also später als angegeben, damit genug Zeit ist, die Beine zu vertreten, bevor wir dann um 8 Uhr heute mit der Abendmeditation beginnen. Danke. Okay.